Sie hören die Sendung Krieg und Frieden im Kontrafunk. Nicht nur Deutschland lebt in einer von der Regierung ausgerufenen Epoche der Zeitenwende. Auch Staaten wie Polen haben vor dem Hintergrund des Ukraine-Krieges eine radikale Hinwendung zu mehr Rüstung, zu mehr Militarisierung der Gesellschaft vollzogen. Was das konkret bedeutet, wollen wir zusammen mit dem freien polnischen Journalisten Jan Opielka diskutieren, den ich herzlich am anderen Ende der Leitung begrüße. Hallo, Herr Opielka.
Ja, einen schönen guten Tag.
Polen hat zuletzt mehrfach auch daran festgehalten bzw. beteuert oder verkündet, dass man in puncto Rüstung an der Spitze der NATO, aber auch in Europa, der EU stehen wolle. Kann Polen sich das aber überhaupt finanziell, wirtschaftlich leisten?
Ja, das ist so eine Frage, ob man sich das leisten kann. Also je nachdem, wie Sie den Begriff leisten definieren. Ich würde sagen, Polen kann sich das nicht leisten. Also es ist so, dass es sich das einfach leistet über massive Schulden und über auch das, was man in Deutschland Sondervermögen genannt hat. Euphemistisch eigentlich, weil es ja Sonderschulden sind, mit denen man ja die Rüstung finanziert und nicht Sondervermögen. Und auch in Polen wird ein Teil der Rüstungsausgaben, der massiven Rüstungsausgaben, eben nicht über den Staatshaushalt finanziert, sondern über ein Sonderfonds, der aufgelegt wurde, der von einer staatlich kontrollierten Bank eben, dort werden Zertifikate ausgegeben, die von meist ausländischen Investoren dann erworben werden, auch aus den USA beispielsweise. Und so wird das finanziert, also über Schulden, einmal über den Staatshaushalt und einmal über eben diesen Sonderfonds. Und Polens Wachstum ist zwar relativ beachtlich, auch in diesem Jahr gehört Polen zu den Spitzenleitern, was das Bruttoinlandsproduktwachstum angeht. Also Polens Wirtschaft entwickelt sich noch relativ gut und das federt eigentlich ein bisschen diesen massiven Schuldenberg, der sich da aufbaut, etwas ab. Es gibt eine geringe Arbeitslosigkeit, wie gesagt, relativ großes Wirtschaftswachstum und so weiter. Aber auf Dauer kann sich das Land das eigentlich nicht leisten, weil, wissen Sie, wir rechnen das immer, diese Verteidigungsausgaben, gemessen am BIP. Das hat sich sozusagen so eingeschlichen oder es hat sich so etabliert, dass man das am BIP misst. Was eigentlich sehr kurios ist, weil das BIP, das sind sozusagen alle Dienstleistungen und Produkte, die von der gesamten Volkswirtschaft erwirtschaftet werden. Aber die Ausgaben für Militär und Verteidigung werden ausschließlich vom Staat getätigt. Also eigentlich müsste man diese Ausgaben ja stets am Staatshaushalt orientieren. Und da kommen Sie auf ganz andere Zahlen. Also in Polen sind das, wenn Sie das allein an den Staatseinnahmen rechnen, was Polen derzeit für Verteidigung und Rüstung ausgibt, dann sind das zwischen 25% und 30%. Und das ist schon eine ganz andere Nummer. Wenn Sie die Pläne auch für Deutschland und so weiter natürlich entsprechend sich ausrechnen würden, dann würden, glaube ich, vielen Menschen in Deutschland auch die Haare zu Berge stehen, wenn man dann plötzlich nicht von 2 oder 3 oder 4% des BIP spricht, sondern eben anteilig vom Staatshaushalt. Also man kann sich das eigentlich auf Dauer nicht leisten. Also es gibt jetzt Berechnungen der Weltbank für Polens Wachstum, aber auch für Polens Defizit, was innerhalb der Jahre 2022 bis 2027 von etwa 54% des Bruttoinlandsprodukts auf knapp 70 steigen wird. Also Polen gehörte eigentlich bislang zu den Staaten, die relativ geringe Schulden hatten, Staatsschulden, verglichen an anderen EU-Staaten, also zwischen 50% und 60%. Und das steigt jetzt massiv. Und man spürt das auch schon an Ausgabenkürzungen in anderen Bereichen, die für die Menschen, für das Gros der Menschen eigentlich entscheidend sind. Gerade jüngst sind Pläne des Finanz- bzw. auch des Gesundheitsministeriums bekannt geworden, nachdem eben das Gesundheitsministerium einen Kosteneinsparungsplan vorlegen soll, der umgerechnet 2,5 Milliarden Euro jährlich betragen soll. Dazu muss man wissen, dass das Gesundheitssystem auch schon jetzt unterfinanziert ist eigentlich. Die Menschen klagen über eben Mangelversorgung bzw. über Ineffizienz. Und jetzt soll dort noch gekürzt werden, während gleichzeitig eben massiv für Waffen Geld ausgegeben wird, die im Übrigen im Gros auch im Ausland landen oder zumindest zu einem großen Teil. Darauf werden wir sicherlich zu sprechen kommen. Also kurzum, nach meiner Perspektive kann sich das Land nicht leisten und sollte sich das eigentlich auch nicht leisten, weil die Situation es eigentlich nicht hergibt, also die Notwendigkeit eigentlich nicht da ist, in diesem Sinne massiv aufzurüsten.
Die Rüstungsanstrengungen, die polnische Regierung oder die polnischen Regierungen angekündigt haben, beziehen die sich auf das gesamte militärische Spektrum, also das Heer, Marine, Luftwaffe und so weiter? Und vor allem, kann Polen das selber produzieren oder ist Polen da auf Importe angewiesen?
Das ist eine interessante Frage und da muss man sagen, Sie wissen ja, dieses neue NATO-Ziel besteht ja darin, dass man sagt, in den folgenden Jahren sollen die Rüstungs- und Verteidigungsausgaben der jeweiligen NATO-Staaten auf 5% wachsen, an Wachsen des BIP. Allerdings gibt es da diese Unterscheidung zwischen, also 3,5% des BIP sollen dann explizit in Verteidigung und Rüstungsausgaben fließen und 1,5% in die Infrastruktur. Ich denke, das haben jene Staaten durchgesetzt. Die wissen, dass eben 5% reine Rüstungs- und Verteidigungsausgaben auf Dauer eigentlich tödlich sind für die Staatsfinanzen und damit auch für den gesellschaftlichen Frieden und so weiter. In Polen müssen Sie wissen, dass die Rüstungsausgaben schon 2024, beziehungsweise in diesem Jahr, im laufenden Jahr 4,7% betragen sollten. So war es im Haushaltsplan eingeschrieben. Das wird wahrscheinlich nicht bis zu dieser Summe umgesetzt, weil einfach eben es dort Verzögerungen bei Verträgen gibt, bei Kaufverträgen, die ja immer auch sehr kompliziert sind. Und es wird wohl etwas weniger werden als 4,7%. Aber Sie müssen wissen, dass praktisch in Polen von vornherein diese Unterscheidung erst gar nicht gibt. Das heißt, die gut 4%, die im letzten Jahr ausgegeben worden, wurden ausschließlich für Verteidigung und Rüstung ausgegeben und da waren keine Maßnahmen eben für Infrastruktur, die auch zivil genutzt werden kann, beispielsweise drin. Und auch für die folgenden Jahre plant Polen eben mit rund 5% Ausgaben, die aber ausschließlich für Verteidigung und Rüstung gehen sollen. Das heißt, es gibt nicht diese Unterscheidung in Polen, 3,5% für Rüstung, Verteidigung und 1,5% für Infrastruktur. Also darin sehen Sie, wie stark das verankert ist. Und jetzt war Ihre Frage, ob Polen das alleine stemmen kann. Also kann es nicht. Ein großer Teil der Rüstungsgüter und vor allem der explizit teuren Rüstungsgüter wird eben im Ausland angeschafft. Das betrifft etwa die Panzer. Polen schafft sich da eine neue Panzerflotte an, wenn Sie so wollen. In den Beständen der polnischen Armee gibt es beispielsweise noch Leopard-Panzer, aber die Panzer der Zukunft sollen nicht aus Deutschland stammen, sondern die wurden in den USA eingekauft. Das sind die Abrams-Panzer. Aber auch in Südkorea, das ist der K2-Panzer, von denen auch erste Einheiten bereits schon geliefert wurden. Das betrifft aber auch beispielsweise die Anschaffung von Kampfhubschraubern, Apache. Polen will über die zweitgrößte Flotte weltweit dieser Kampfhubschrauber verfügen. Und das ist ein Kostenpunkt für den polnischen Steuerzahler von mindestens ungefähr 10 Milliarden Euro Anschaffungskosten plus nochmal genauso viele Unterhaltskosten über die nächsten Jahre verteilt. Und auch beispielsweise das Flugabwehrraketensystem Patriot, was in den USA eingekauft wird. Also viele der wesentlichen Waffensysteme werden einfach im Ausland eingekauft. Und das ist ganz interessant aus deutscher Perspektive zu sehen. Sie werden nicht in Deutschland gekauft. Also es gibt kaum nennenswerte Bestellungen in den letzten Jahren an Rüstungsgütern, die in Deutschland oder auch bei anderen europäischen Herstellern getätigt wurden. Jetzt zuletzt wurden U-Boote für die polnische Marine bestellt. Die wurden bei einer schwedischen Werft oder bei Schweden bestellt. Aber ein Teil der Bedarfe wird auch von polnischen Rüstungsherstellern abgedeckt. Das muss man so sagen. Aber eben, das ist nicht der Großteil und betrifft auch nicht die Kampfsysteme, die man jetzt als die wesentlichen für die Zukunft erachtet.
Wie stark ist die Zustimmung der polnischen Bevölkerung zu diesen neuen Rüstungsaktivitäten der polnischen Regierung?
Laut Umfragen ist die Zustimmung relativ groß. Also alleine was die Notwendigkeit der weiteren Aufrüstung angeht, ist die relativ groß. Allerdings ist es ganz interessant, also da gibt es eine Umfrage, die immer wieder auch gemacht wird. Sind Sie für eine stärkere Aufrüstung der polnischen Armee im Zuge des russischen Krieges in der Ukraine? Und da gibt es Zustimmungswerte von 70-75%. Allerdings habe ich bislang noch keine Umfrage gefunden, die explizit in der Frage eben auch beinhaltet, was es dann konkret bedeutet, Aufrüstung. Das ist beispielsweise bedeutet, dass etwa 25-30% des Staatshaushaltes plus Sonderfonds oder Sonderschulden, dass das Aufrüstung bedeutet. Und ich glaube, dann würde die Antwort auch schon etwas anders sein. Ich glaube, dass dieses auch abnimmt tendenziell. Das ist eher gefühlt, würde ich sagen, aus Gesprächen mit Menschen, aus Kommentaren, die sie in sozialen Medien erfahren, auch in sozusagen glaubwürdigen sozialen Medien. Also die Meinung ist hier geteilt. Also es gibt einen relativ großen Teil, auch junger Menschen, die diese Perspektive teilen, dass Russland eine massive Bedrohung ist, auch für das eigene Land und die auch bereit sind, beispielsweise entweder in die Armee einzutreten oder in Einheiten der sogenannten territorialen Selbstverteidigung, sozusagen so paramilitärische Einheiten, die vom Staat organisiert werden, die inzwischen auch schon mehrere 10.000 Menschen zählen. Allerdings zeigen auch andere Umfragen ein anderes Bild, und zwar, wenn es darum geht, wenn die Menschen danach gefragt werden, was sie denn tun würden, wenn ein konkreter Angriff bevorstehen würde, sondern ein tatsächlicher Angriff erfolgte, hypothetischer russischer Angriff. Und da haben sich die klare Minderheit dazu bekannt, dass sie tatsächlich dann auch das Land mit der Waffe verteidigen würden. Und ein Großteil der Menschen hat gesagt, dass sie das Land verlassen würden, beziehungsweise innerhalb des Landes einfach flüchten würde. Also das gibt ein ganz anderes Bild dann her tatsächlich, weil ich glaube, wissen Sie, die Menschen durchschauen schon in gewisser Weise, dass die Politik, auch die Politik der polnischen Regierung hier, ich würde mal sagen, unterkomplex ist, was ihre Position zur Ukraine und zu Russland angeht. Man hat sich da ganz, ganz stark festgelegt, ja, auf den russischen Feind und darauf, dass dieser Angriff, dass ein russischer Angriff faktisch eigentlich schon festgeschrieben ist. Es ist nur eine Frage der Zeit, wann ein NATO-Staat und vor allem Polen dann eben angegriffen wird. Auf diese Position hat man sich festgelegt und im Prinzip auch darauf, dass jegliche ungeklärte Fälle, die eben stattfinden, seien das Sabotageakte, die man eben sofort eigentlich der russischen Seite zuschreibt, auch wenn die Untersuchungen noch gar nicht wirklich erfolgt sind, oder die Drohneneinfälle vom September dieses Jahres, das wird sofort der russischen Seite zugerechnet. Weil die Regierung aber so agiert und so eindeutig sich positioniert hat und auch vorab positioniert, sind inzwischen auch politische Kräfte entstanden, beziehungsweise haben ihre Rhetorik verstärkt, die ich als anti-ukrainisch bezeichnen würde. Und das sind vor allem die beiden politischen Parteien Konfederacja, die ich vorher schon erwähnt habe, also eine nationalistisch-libertäre politische Kraft, deren Präsidentschaftskandidat jetzt im Mai und im Juni dieses Jahres relativ starkes Ergebnis eingefahren hat. Und die bei Umfragen zwischen 13, 14, 15% inzwischen liegt. Sie ist auch im Parlament vertreten. Und die Partei des eigentlich erklärten Antisemiten und sehr fragwürdigen Politikers Grzegorz Braun, der am stärksten, ich will nicht sagen pro-russisch argumentiert, aber sich sozusagen als Friedenspolitiker gibt und sagt, wir Polen dürfe sich in keinen Fall in einen Krieg hineinziehen lassen und müsse wirklich Distanz zur Ukraine wahren. Und also diese politischen Kräfte werden stärker. Sie machen schon eben, zumindest laut Umfragen, ungefähr 25% der Bevölkerung aus. Das ist natürlich nicht ihre einzige Position, für die sie stehen, zur Ukraine, aber es ist schon ein wesentlicher Teil. Und auch daran zeigt sich, dass die Position der polnischen Bevölkerung auch zu dieser Frage von Krieg und Frieden und von den Positionen zur Aufrüstung auch und zur polnischen Politik gegenüber Russland und Ukraine gespalten sind.
Daran will ich gerne anschließen, denn in der Außenwahrnehmung mit dem Blick auf Polen, nicht in Polen selbst, hat man ja häufiger den Eindruck gehabt, dass die Polen ein sehr stolzes Volk sind, ein sehr nationalbewusstes, ein sehr patriotisches Volk auch sind und jedenfalls in meiner Wahrnehmung, dass man sie gar nicht groß agitieren oder überzeugen musste, dass Russland ein Feind ist, vor dem man tatsächlich Angst und Sorge haben muss, was möglicherweise in anderen Staaten gar nicht so gesehen wird. Liege ich da oder liegen wir da alle vollkommen falsch, also dass die Realitäten in Polen tatsächlich komplett andere sind und warum ist das so?
Da liegen Sie eigentlich nicht falsch. Das ist so, dass man die Polen nicht davon überzeugen musste, dass Russland da feindlich ist. Also wenn man das jetzt als gegebene Tatsache annimmt, ich sehe das nicht so. Ich denke, dass der Hintergrund ist wesentlich komplexer, der zu diesem Krieg geführt hat. Und er hat vor allem mit der NATO-Erweiterungspolitik zu tun, die seit 2008 spätestens betrieben wurde unter George Bush und dann später auch. Aber diese Perspektive hat sich in Polen definitiv nicht durchgesetzt, dass man da von westlicher Seite irgendeinen Fehler gemacht hätte und das sozusagen provoziert hätte, was dort in der Russland passiert ist, beziehungsweise durch Russland eben dann vollzogen wurde. Aber davon abstrahierend ist es einfach so, dass in Polen die Feindlichkeit gegenüber Russland schon vorher sehr weit verbreitet war und die ist eigentlich aus der Geschichte zu erklären. Und Sie müssen sich vorstellen, dass die konfliktreiche polnisch-russische Geschichte im Prinzip ja mehr als 250 Jahre zurückreicht, sogar länger, wenn man es genau nimmt, wenn man das auf die staatliche Ebene setzt. Polen ist Ende des 18. Jahrhunderts aufgeteilt worden in mehreren Teilungen. Preußen hat sich einen Teil Polens einverleibt, dann auch Österreich-Ungarn und einen Teil eben auch das russische Imperium, Russland. Und damit man sich das vergegenwärtigt, bis 1918 war Warschau, also die polnische Hauptstadt, Teil des russischen Imperiums. Dort wurde Russisch gesprochen, Amtssprache war Russisch, das muss man sich vorstellen. Danach kam es zur polnischen Unabhängigkeit und kurz danach gab es einen polnisch-sowjetischen Krieg, eben um die letztliche Grenzziehung des neu entstandenen polnischen Staates. Und dann war sozusagen die Feindschaft auch schon dort gesetzt. Im Zweiten Weltkrieg kam es zum Überfall von Stalins Truppen 2,5 Wochen nach dem Überfall Deutschlands auf Polen. Insofern war Polen sozusagen von 2 totalitären Staaten überfallen worden und von beiden auch mehr oder weniger vernichtet worden. Also die Sowjets, die Geheimdienste haben dann gezielt polnische Eliten, Funktionäre, Politiker, Militärs, aber auch geistliche Professoren und so weiter ermordet in mehreren Maßnahmen. Katyn steht da dafür als Symbol, der Ort Katyn. Und danach, nach 1945, ist Polen eben in den Einzugsbereich eben der Sowjetunion gekommen. Vor allem die ersten Jahre werden noch als sehr blutig erinnert. Man muss bedenken, dass nach 1945 im Prinzip in Polen, auch wenn der Zweite Weltkrieg zu Ende war, faktisch noch eine Art Bürgerkrieg stattgefunden hat, wo paramilitärische, antikommunistische Kräfte eben gegen die neuen kommunistischen Machthaber vorgegangen sind und dann auch brutal unterdrückt wurden und in Gefängnissen zu Tode gekommen sind und so weiter. Das wird alles in Teilen der polnischen Gesellschaft, aber auch der polnischen Publizistik und Geschichtsschreibung erinnert und auch natürlich die Zeit bis 89, die dann nach der Entstalinisierung womöglich nicht mehr ganz so terroristisch war, aber immer noch negativ erinnert wird. Also all das steckt in der politischen, kulturellen DNA der polnischen Nation, wenn Sie so wollen. Und deswegen ist diese Russlandfeindlichkeit einfach sehr verbreitet und man setzt eigentlich die Sowjetunion heute auch weitgehend mit Russland gleich. Insofern musste man da von außen da keine großartige Überzeugungsarbeit leisten in Polen, um zu sagen, Russland ist eben genauso imperialistisch, wie es schon seit 250 Jahren war. Also das muss man so sagen. Man kann das an dem Beispiel auch festmachen, was in Deutschland derzeit auch diskutiert wird, an dem Beispiel Nord Stream. Im Jahr 2005, 2006, als dann die erste Nord Stream Pipeline gebaut wurde, hat der derzeitige polnische Außenminister, er war seinerzeit Verteidigungsminister, diesen Plan zu Nord Stream eben als Molotow-Ribbentrop-Pakt bezeichnet, in Anknüpfung eben an den Stalin-Hitler-Pakt von 1939, sich Polen eben aufzuteilen. Und solche Perspektiven schwingen in Polen sehr stark mit. Insofern ist die Ängste vor Russland, die sind in der polnischen Gesellschaft sehr, sehr tief verbreitet und sie werden aber auch von der Politik, ich würde sagen, geschürt. Also im negativen Sinne, sie werden aufgegriffen und nochmal exponiert.
Das, was Sie gerade geschildert haben, Herr Opielka, ist das eine Art wirklich verständliches Trauma der polnischen Gesellschaft oder schon eher eine Psychose, die nicht mehr rational ist, sondern die auch schon fast automatisch, Sie sagten es ja auch, fast alles, was passiert ist, wird automatisch Russland in die Schuhe geschoben. Hat die polnische Gesellschaft da eine Art pawlowischen Reflex?
Ich würde sagen schon, dass es ein verständliches Trauma. Also das, wenn Sie die Geschichte kennengelernt haben, dann ist das nachvollziehbar. Vor allem auch im Kontext nicht nur eben der russischen Bedrohung, sondern wie diese politische Lage und auch die geografische Lage Polens eben das Land in gewisser Weise dazu prädestiniert, Opfer zu werden. Nicht, dass es jetzt irgendwie weit verbreitet wäre, dass Deutschland jetzt irgendwie Polen wieder angreifen würde. Aber diese Erfahrung, vor allem des Zweiten Weltkrieges, war natürlich eine traumatische Erfahrung, die auch über Generationen weitergetragen wird. Insofern ist es verständlich. Was aber nicht bedeutet, wissen Sie, dass man ein verständliches Trauma, was gesellschaftlich irgendwo nachwirkt, auch in die politische Handlung übersetzen sollte von heute. Und das ist der große Fehler meiner Meinung nach, der gemacht wird. Das heißt, man setzt sozusagen, wie ich vorher angedeutet habe, Russland anno 2022, anno 2025 mit der Sowjetunion Stalins gleich. Und das ist, denke ich, ein großer Fehler, das zu tun. Und man bedenkt nicht, und das ist der zweite Aspekt meiner Argumentation in dieser Frage, man bedenkt nicht, dass man sozusagen sich auf einer politischen Seite seit 89 befunden hat, die man in Polen als sozusagen die richtige Seite wahrnimmt. Also sozusagen man ist aus den Klauen des Sowjetimperialismus ja weggekommen und ist in die freie demokratische Welt eingetreten. So wird das ungefähr wahrgenommen, was auch zum Teil natürlich stimmt. Also die Demokratie, wie sie heute ist und die Gesellschaftsformation und der Pluralismus, der heute in Polen besteht, der sich seit 89 entwickelt hat, ist natürlich weitaus eine progressive Entwicklung gegenüber dem, was vor 89 war. Aber es wird ausgeblendet, dass eben der Westen als solches, als Lager, als politischer Block, der auch vor allem in der NATO eine militärische Komponente hat, natürlich sozusagen nicht der gute Weltpolizist der Welt ist, sondern dass ein Machtvehikel, insbesondere der USA, seither immer gewesen ist, dem man moralisch und rechtlich durchaus vieles vorwerfen kann. Und man ist Teil davon geworden, erkennt aber die eigenen sozusagen schwarzen Flecken oder das eigene Handeln, was sehr, sehr kritikwürdig ist, eben nicht an. Als Beispiel würde ich nur nennen die polnische Beteiligung am Irakkrieg. Sie wird heute immer noch sozusagen in offiziellen Papieren auf den Seiten der Armee als Mission beschrieben. Als Mission. Also das war sozusagen, wenn die russische Seite von einer Sonderoperation oder militärischer Sonderoperation spricht, dann lacht man natürlich darüber als Propaganda. Während aber dann man von dem Irakkrieg als Mission spricht, dann wird das sozusagen ja einfach kommentarlos wahrgenommen, das war eine Mission. Das war natürlich kein Krieg. Also Sie verstehen, was ich meine. Man sieht sozusagen nicht, dass man auf einer Seite ist, die politische Interessen vertritt und die ihre ganz, ganz dunklen Flecken in den politischen Handlungen auch hat. Und das ist der zweite Aspekt. Also man wähnt sich sozusagen in einem Lager der guten Demokratien, die gegen die bösen Autokratien eben jetzt sich wappnen und verteidigen müssen. Das ist etwa die Wahrnehmung, die natürlich von der Politik befeuert wird, die das sehr schwarz-weiß malt. Von der Regierung, als auch vom Präsidenten, als auch von der größten Oppositionspartei Recht und Gerechtigkeit. Aber die auch, und das ist sozusagen also ein bisschen mein Vorwurf an meine Journalistenkollegen, auch von den Medien so getragen wird. Sozusagen, wir sind auf der guten Seite und wir haben uns im Kern nicht wirklich große Sachen selber zuzuschreiben, die wir falsch gemacht haben, wir als politisches westliches Lager.
Kommen wir mal zum anderen großen rosa Elefanten, der immer im Raum steht, wenn es um polnische Geschichte geht. Dann ist das ja nicht nur Russland, die Sowjetunion und jetzt wieder Russland, sondern eben auch Deutschland in allen Varianten bzw. in allen Aspekten. Ich habe gelesen, dass die Akzeptanz oder das Wohlwollen der polnischen Gesellschaft in Bezug auf Deutschland auf einen Rekordniedrigwert gefallen ist. Also dass man die Deutschen, ich glaube, nur noch zu 30% als netten Nachbarn ansieht. Ist das immer noch ein Aspekt, der das offizielle Verhältnis, sage ich mal, so zwischen Polen und Deutschland bestimmt, dass es da immer noch blinde Flecken gibt?
Der Grund dafür, dass eben das Ansehen Deutschlands in den Augen vieler Polen eben gesunken ist, ich würde da hauptsächlich zwei Gründe nennen. Und zwar zum einen ist das vorherrschende Narrativ inzwischen auch der Regierungspartei, die eigentlich relativ Berlin-freundlich ist von Premierminister Tusk, aber auch vor allem der jetzt oppositionellen Recht und Gerechtigkeit, die eben 8 Jahre bis 2023 regiert hat, dass Deutschland sozusagen mit dazu beigetragen hat, die Abhängigkeit von Russland energiepolitisch zu forcieren und gleichzeitig davon zu profitieren und letztlich dadurch Putin ermuntert hat, eben dann die Ukraine anzugreifen. Das ist so etwa das Narrativ, was auf der einen Seite schwebt und was sich in Teilen der Gesellschaft auch verbreitet hat, so würde ich sagen. Also die Deutschen sind beispielsweise via Nord Stream A, da hat man gesehen, die wollten wieder über unsere Köpfe mit den Russen Geschäfte machen und haben das auch gemacht. Das ist das eine. Das andere ist, dass es diese Perspektive gibt auf die Aufarbeitung des Zweiten Weltkrieges zwischen Polen und Deutschland. Sie wissen ja, dass die Vorgängerregierung der Recht und Gerechtigkeit 2022 einen expliziten Bericht vorgelegt hat, wo dann auch Reparationsforderungen gestellt worden, zumindest im öffentlichen Raum wurde das so vorgestellt. Es gab nie eine konkrete Note an die deutsche Bundesregierung übrigens, die in denen von Reparation die Rede war. Aber im öffentlichen Raum, es ging ja auch darum, dann in der Öffentlichkeit sozusagen das Thema hochzuhalten und dann eben 1,3, 1,4 Billionen Euro umgerechnet eben von Deutschland gefordert hat. Deutschland hat das abgelehnt mit Verweis darauf, dass diese Frage schon juristisch geklärt worden war, dass es da einen Verzicht gegeben habe in 50er Jahren und so weiter. Nichtsdestotrotz versucht die jetzt oppositionelle Recht und Gerechtigkeit, aber auch Präsident Nawrocki, der eben auch aus der Recht und Gerechtigkeit entstammt, auch wenn er als unabhängiger Kandidat gestartet ist, dieses Reparationsthema gegenüber Deutschland immer wieder vorzubringen. Die jetzige Regierung, die seit 23 immer regiert, hat im Kern darauf verzichtet, hat das auch letztes Jahr genauso explizit auch geäußert. Man erwarte lediglich eine Geste von Deutschland, dass es dort zu Wiedergutmachung werden kann. haben soll. Aber wenn Sie den letzten Besuch Donald Tusk zum beiden Regierungskonsultationen diese Woche in Berlin verfolgt haben, dann haben sie schon ganz andere Töne gehört, die wesentlich schärfer waren gegenüber Deutschland und wo man sehr stark auch angemahnt hat, dass man von Deutschland tatsächlich eine großzügige Geste für die Entschädigung der noch lebenden einigen 10.000 Opfer erwartet. Also der Ton auch in der Politik wird schärfer. Darin spiegelt sich eben die von Ihnen erwähnte sinkende Sympathie in der polnischen Bevölkerung gegenüber Deutschland. Und eben die beiden Gründe, die ich erwähnt habe, sehe ich da als Hauptgründe. Also einmal, dass man Deutschland sozusagen eine Mitschuld in gewisser Weise zuschreibt, dass man Russland eben lange hofiert habe und nicht erkannt habe, dass Russland eigentlich aggressive und imperialistische Ziele verfolge. Und zum anderen, dass man sagt, schaut her, diese Deutschen, die haben ihre eigene Vergangenheit in Bezug auf die polnischen Opfer und auf den Vernichtungskrieg, der in Polen von Deutschland eben geführt wurde, eben nicht aufgearbeitet. Und das sieht man daran, dass sie eben nicht bereit sind zu einer signifikanten Entschädigung, ob man das Reparationen nennt oder anderweitig. Also das sind die beiden Gründe, die dazu beitragen.
Eine Frage habe ich noch, die wahrscheinlich ziemlich speziell ist, aber im Zusammenhang mit einer Gefahrenanalyse, also inwieweit es tatsächlich realistisch ist, dass Russland Polen angreifen könne oder dass die Enklave Kaliningrad eine Bedrohung für Polen darstellt, wird immer wieder von der sogenannten Suwalki-Lücke oder vom Suwalki-Korridor gesprochen, einem relativ kleinen Gebiet, das zwischen Kaliningrad, der Enklave, dem früheren Königsberg und Russland liege. Und wie realistisch halten Sie es? Es wird ja immer wieder diskutiert, dass Russland tatsächlich versucht, einen solchen Korridor zu schaffen als direkte Verbindung zu seiner Enklave.
Ich persönlich halte das nicht für realistisch, weil dies bedeuten würde, dass man den ersten Dominostein umhaut von russischer Seite, wo die weiteren Dominosteine eine unvorhersehbare oder eben doch vorhersehbare Folgen hätten. Nämlich eben, das würde faktisch bedeuten, den Angriff auf einen NATO-Staat. Also anders als durch einen tatsächlichen Angriff oder durch den Einsatz von Kampftruppen, ließe sich diese Suwalki-Brücke ja nicht schließen. Und deswegen halte ich das für sehr unwahrscheinlich, weil in meiner Perspektive Russland eben kein Interesse daran hat, einen NATO-Staat, seien es die baltischen Staaten oder sei es Polen, anzugreifen, weil man schon davon ausgeht, dass die NATO dann auch entsprechend reagieren würde. Und ich denke, da ist sich Russland bewusst. Außerdem kann ich ehrlich gesagt auch kein geostrategisch langfristiges Ziel darin erkennen, welcher Sinn da stehen sollte, dass Russland eben die NATO angreift.
Polen befindet sich seit dem Ukraine-Krieg in einer Phase der massiven Aufrüstung und Militarisierung der Gesellschaft. Wir sprachen darüber mit dem polnischen Journalisten Jan Opielka. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Opielka.
Gern geschehen.